The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 29. Juni. Wenn Politik ein Kampfsport wäre, dann hätte Olaf Scholz den schwarzen Gürtel. Und zwar den schwarzen Gürtel im Ausweichen, im Antäuschen und das Gegenüber ins Leere laufen lassen. Der Bundeskanzler hat sich zurückgemeldet bei Sandra Maischberger in der ARD. 60 Minuten Scholz gestern Abend.
Meine Silberhochzeit in diesem Jahr werde ich?
Ja, feiern, aber es ist Parteitag.
Hut ab vor der Kollegin Sandra Maischberger, denn das muss man erst mal durchhalten. Denn der Kanzler, der blieb sich treu und scheute den Klartext. Das trieb mitunter schon kuriose Blüten.
Das beste Buch, das ich je gelesen habe?
Weiß ich nicht. Ich lese gerne viele Bücher und deshalb wechselt die Antwort auf diese Frage ständig.
Und wie sieht es bei den anderen, den weltbewegenden Themen aus? Scholz hatte eine Botschaft, die ihm dann offensichtlich doch wichtig war. Dieser Krieg in der Ukraine, der wird noch dauern. Länger dauern, als wir alle denken. Das Hoffen auf ein schnelles Ende jedenfalls Fehlanzeige.
Was mir wichtig ist, ist, dass wir uns die Sache nicht so leicht machen, sondern innerlich darauf einstellen, dass es eben auch noch sehr lange dauern kann.
Wie lange?
Das weiß ich nicht. Ich sage aber bewusst, wir müssen uns darauf einstellen, dass es lange dauern kann. Weil wenn wir alles, was wir organisieren, so vorbereiten, dass es nur klappt, wenn es in 3 Monaten oder in 6 Monaten zu Ende ist, dann kann es sein, dass wir irgendwann nicht mehr unseren Beitrag leisten können. Mhm. Deshalb bereiten wir uns darauf vor, dass immer hoffend, dass es schneller zu Ende geht, es auch länger dauern kann und wir dann immer in der Lage sind, die Ukraine weiter zu unterstützen.
Scholz verpasste in der Sendung eine große Chance. Er hätte endlich mal einen Punkt machen können, zum Beispiel doch in Sachen AfD. Er hätte ein Signal in die eigene Partei, an die Wähler der eigenen Partei senden können, wie er das denn sieht, dass die Rechten bei 20% liegen in den Umfragen und damit doch seine altehrwürdige Sozialdemokratie überholt haben. Maischberger spielte dazu Jürgen Köpper ein. Der CDU-Mann aus Sonneberg war der bittere Verlierer gegen den AfD-Kandidaten Robert Sesselmann, welcher am Sonntag in dem thüringischen Landkreis zum Landrat gewählt wurde. Hier der Einspieler aus der Sendung plus die windelweiche Antwort unseres Kanzlers.
Es ist leider keine Personenwahl gewesen, wie Landratswahlen oder Bürgermeisterwahlen bisher immer waren. Es ist eine reine Parteienwahl geworden. Und was uns auf die Füße gefallen ist, ist wirklich die unsägliche Politik der Bundesregierung. Vielen Dank.
Sagen Sie, Jürgen Köpper, Sie haben nicht recht?
Er hat nicht recht. Und das will ich ausdrücklich sagen. Dass die Herausforderung, vor der wir in dieser Hinsicht stehen, ist tiefer. Und deshalb, finde ich, müssen wir einmal darum kämpfen, dass wir in Europa, dass wir in Deutschland klarstellen für alle in diesem Land, egal was sie an Beruf haben, welche Tätigkeiten sie verrichten, dass es eine gemeinsame Zukunft, in der man selbst vorkommt, in der man selbst gut zurechtkommt, gibt.
Auch sonst ließ sich Scholz nicht aus der Reserve locken. Maischberger tischte noch einen Einspieler auf, und zwar vom FDP-Chef. Finanzminister Christian Lindner, der wiederum in ihrer eigenen Sendung kritisiert hatte, dass der Bundeskanzler sich einen komplett irren Neubau des Bundeskanzleramtes leistet. Verdopplung der Fläche, der Büros, der Kosten, Sie kennen das.
Ich glaube, dass in Zeiten von mehr Homeoffice und ortsflexiblem Arbeiten mindestens 800 Millionen Euro teurer Neubau neben dem Kanzleramt entbehrlich ist.
Und Sie bleiben beim Ausbau. Das wäre auch ein Signal zu sagen, etwas, was mindestens 800 Millionen teuer wird, darauf verzichte ich.
Das ist ja eine Entscheidung, die früher getroffen worden ist, in der es darum geht, Bürogebäude zu errichten, weil die Büros des Kanzleramtes über die Stadt verteilt sind. Und diese Entscheidung jetzt
hätten
einfach
Sie stoppen können, um von Signalen zu reden.
Ja, aber es geht ja manchmal auch um Signale, die einfach lauten, dass ein Staat Entscheidungen, die er getroffen hat, auch fortführt.
Fazit: Scholz bleibt Scholz. Der Mann definiert Kommunikation als ein sphärisches Sprechen aus den Untiefen des Amtes. So wurden wir denn gestern Abend Zeitzeuge eines entrückten Selbstgespräches aus dem Innersten der Macht. Der Bürger, der vernimmt nur ein undeutliches Raunen und muss sich irgendwie selbst einen Reim darauf machen. Wohnungsmangel, kein Thema für Scholz. Deindustrialisierung, aber doch bitte nicht in seiner Redezeit. Migration, Inflation, schnell ansprechen und dann kommunikativ weg damit. Der Kanzler möchte sich nicht zu erkennen geben. Denn dann müsste er ja kämpfen. Für den Standort Deutschland zum Beispiel oder gegen die Geldentwertung. Aber Scholz will nicht kämpfen. Er will sich genießen. Er will die Macht, die er besitzt, nicht offensiv nutzen. Er will sie verkörpern. Er ist kein Gestalter. Er ist der Amtsinhaber. Er will möglichst wenig verändern. Und schon gar nicht sich selbst. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Frau Professorin Alena Büx ist die Chefin des Ethikrates und sie legt uns ihre Sicht auf das Thema unserer Zeit vor, die künstliche Intelligenz.
Also es gibt zu all dem schon irrsinnig viel. Deswegen brauchen wir wirklich nicht Elon Musk, der uns sagt, wir müssen jetzt mal innehalten, damit ihr hinterherkommt. Dass Elon Musk das gesagt hat, ist natürlich ein Witz. Der hat ein riesiges KI-Labor und baut gerade riesige Large Language Models, ja, und lehnt sich voll rein in die KI-Entwicklung. Also das ist alles ein Gimmick.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt analysiert die Ergebnisse des Bankenstresstests in den USA. Und wir feiern eine Virtuosin auf der Geige. Dann rufen wir noch den Berliner Filmemacher Jaka Bisilje in Rom an. Denn dort hat er einen prominenten Mann getroffen, den lieben Gott. Naja, nicht ganz, aber immerhin doch den Papst. Bisher hat sich die künstliche Intelligenz eher im Hintergrund unseres Alltages abgespielt. Tief verankert in unseren Handys zum Beispiel. Auch die automatische Gesichtserkennung basiert auf KI. Die Kommunikation mit Siri, Alexa, Worterkennung bei WhatsApp, wir haben uns schon fast daran gewöhnt. Im letzten November allerdings ist das Thema künstliche Intelligenz aus unserem Handy rausgehüpft und war plötzlich weltweit in den Schlagzeilen. ChatGPT war geboren worden.
Heute geht es um die neue Technologie ChatGPT, eine künstliche Intelligenz, die in der Lage ist, natürliche Sprache zu verarbeiten und zu generieren.
Die Revolution kommt ganz unscheinbar daher. Was ChatGPT kann, sieht man dem System auf den ersten Blick nicht an.
ChatGPT heißt das Tool und es hat das Internet so schnell erobert wie keine andere Plattform vorher.
I'm designed to respond to questions and provide information on a wide range of topics.
Von gesellschaftlichen Umwälzungen war plötzlich die Rede. Auf Weiher, das Bildungswesen hat Alarm geschlagen. Jetzt würde doch niemand mehr Hausaufgaben machen. ChatGPT würde Journalisten, Juristen, Grafiker, ITler und Kreative aller Art einfach in die Arbeitslosigkeit entlassen. Plötzlich sitzt diese künstliche Intelligenz überall. Sie hockt im Auto, sie wohnt in den Netzen des Zahlungsverkehrs. Sie assistiert beim Recherchieren, beim Schreiben. Naja, und dann steht da die ganz große Frage im Raum. Wie gehen wir eigentlich damit um oder sind wir jetzt alle überflüssig? Naja, genau darum geht's im Gespräch mit Frau Professor Alena Büx. Sie ist Professorin für Medizinethik an der Technischen Universität München und seit 3 Jahren schon die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. Sie war an Bord der Pioneer One und wir haben vor Publikum gut eine Stunde lang miteinander debattiert. Zuerst wollte ich von ihr mal wissen, wie ihr das Thema KI ganz konkret in ihrer Lebenspraxis begegnet.
Also es ist nicht nur ein Ethikratsthema für mich, sondern tatsächlich ein eigenes Forschungsthema. Da können die einzelnen Aufgaben so viel besser als wir Ärztinnen und Ärzte inzwischen. Ja, also Röntgenbilder zum Beispiel befunden oder Muttermale. Ja, gucken, ist das ein Melanom? Ja oder nein? Oder so Assistenzsysteme zum Beispiel zu diagnostizieren, ob jetzt ein Nierenversagen auf der Intensivstation passiert. 48 Stunden im Voraus. Überlegen Sie mal, das ist spektakulär gut. Da haben wir so ein Bauchgefühl, ne, so ein klinisches, und der Algorithmus rechnet Ihnen das aus. Das ist schon wirklich toll. Aber das sind so Einzelaufgaben. Und jetzt haben wir auf einmal was, das kann viele Sachen. Das kann Texte schreiben, und zwar unterschiedlichste Texte. Haben Sie sicherlich auch schon alles ausprobiert, ne? Vom Werbetext über das Gedicht, das Liebesgedicht bis hin zu Businessplänen. Dann kann das Ganze auch noch, es kann Bilder. Und das kann man sogar noch verknüpfen. Und dann kann man das Ganze auch noch, da habe ich eine lustige Talkshow-Erfahrung bei der Münchner Runde, da nimmt man Pepper, ne, diesen Roboter, der so ein bisschen humanoid aussieht, und baut da ChatGPT rein und dann kann man mit dem Roboter sprechen und ein Gespräch führen. Das ist also auch richtig interaktiv. Und das ist eine Form breiterer, so nennt man das in den Debatten, die sich darüber seit Jahrzehnten ja streiten, ob das überhaupt geht. Das ist ein echter Durchbruch. Das ist was genuin Neues und das ist auf der einen Seite irrsinnig aufregend, weil das halt so wahnsinnig viel kann. Aber da kriegt man dann eben, weil das was bekommt, was ja doch bisher uns vorbehalten war, das ist eine Erschütterung gleichzeitig auch.
Ich bleibe gern noch bei den Chancen. Harari in seinem Buch Homo Deus beschreibt, eigentlich nicht anklagend, sondern fast fasziniert, wie hier Mensch und Maschine zusammenwachsen und eins werden. Und der Mensch tatsächlich seinen Möglichkeitsraum enorm erweitert. Nicht nur beim Rechnen, Taschenrechner, nicht nur beim Navigieren, beim Texte verfassen und Ähnliches. Auch in der Selbstanalyse seines Körpers zum Beispiel, dass er nicht für ein EKG den Arzt besuchen muss, sondern mit der Apple Watch das eigentlich selber machen kann. Diese Erweiterung, ertappen Sie sich dabei, dass das auch eine faszinierende neue Welt sein könnte?
Ja, es gibt ganz, ganz viele Vorteile. Also ich freue mich zum Beispiel auch auf den Moment, wir reden ja über Mobilitätswende, wenn überall in der Stadt sozusagen die Elektroautos cruisen und ich muss nur noch einsteigen. Also wie Busse, auch im ländlichen Raum. Das ist so eine Vision, die ich da immer vor Kopf habe. Dann kann ich mich da reinsetzen, ich kann ein Buch lesen, ich kann was arbeiten. Weil ich fahre nicht selber gerne Auto. Ich finde, das ist, also no offense, muss ich sagen, den vielen Autofans hier im Raum. Ich finde, das ist verlorene Zeit.
Nun gibt es trotzdem ja scharfe Kritiker, Elon Musk zählt sich selber dazu, überraschenderweise für mich, die einen Entwicklungsstopp fordert er bei der künstlichen Intelligenz, eine Art Innehalten, ein Nachdenkenprozess, vielleicht auch für Frauen wie Sie sozusagen einen Raum zu schaffen, das Nachdenken nicht unter dem Druck weiterer Entwicklungen zu machen, sondern dieses Nachdenken zu machen in einem Art technischen Vakuum. Was halten Sie von dem Vorschlag?
Oh Gott, wenn Sie es so sagen, soll ich es ernsthaft sagen?
Ja.
So formuliert ich totaler Bullshit.
Ja,
ich brauche kein Innehalten und keinen Raum, wo ich dann, ach du armes Köpfchen, jetzt kannst du dir mal da Gedanken machen. Also ne, wir arbeiten in, Entschuldigung, da muss ich jetzt mal ein bisschen deutlich werden. Also es gibt zu diesen Fragen sehr viel Expertise. Wir arbeiten da seit langer Zeit dran und mit wir meine ich eine sehr interdisziplinäre wissenschaftliche Community. Also es gibt zu all dem schon irrsinnig viel. Deswegen brauchen wir wirklich nicht Elon Musk, der uns sagt, wir müssen jetzt mal innehalten, damit ihr hinterherkommt. Dass Elon Musk das gesagt hat, ist natürlich ein Witz. Der hat ein riesiges KI-Labor und baut gerade riesige Large Language Models, ja, und lehnt sich voll rein in die KI-Entwicklung. Also das ist alles ein Gimmick. Mhm. Das sind PR-Aktionen und Ablenkungsmanöver. Da sagt man, da kommt jetzt die KI, die uns irgendwie versklaven wird, oder da kommt jetzt die KI, die ist so schlimm, jetzt schon wie der Klimawandel, jetzt schon wie die Pandemie und überhaupt haben wir bald die Cyberkrieger, die uns alle unterjochen. Das lenkt wunderbar alle davon ab, dass wir jetzt schon sehr viel KI haben, bei der wir genauer hingucken sollten. Und damit sind wir ja bei Risiken und Gefahren. Es rückt jetzt auch denjenigen auf den Leib, die bisher dachten, ich mache was Kreatives, ich mache was Komplexes. Ja, also dass so Standardaufgaben von der Maschine übernommen werden, das ist okay, aber ich bin hier Geistesarbeiter. Das ist das, was Sascha Lobo auch immer sagt. Und da hat er natürlich vollkommen recht. Und meine Interpretation dessen ist, und das sagen viele Autorinnen und Autoren, da geht es an unser menschliches Selbstverständnis. Die KI zwingt uns ja geradezu, ein bisschen darüber nachzudenken, weil wir uns ja mit ihr vergleichen und jetzt ringen werden. Was ist eigentlich spezifisch menschlich? Es geht überall, immer im Augenblick, in allen, fast allen Berufen, die irgendwas mit Sprache zu tun haben und ganz sicher in der Wissenschaft darum, verdammt nochmal, was machen wir jetzt in den nächsten paar Jahren? Ich renne im Moment rum, halt ganz viele Vorträge vor verschiedenen Berufen, bei mir natürlich viel Medizin, und sag den Apothekern, ja, und ich sag natürlich meinen Ärzten und ich sag den ganzen medizinischen Fachberufen und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, kann man auch Lehrerinnen und Lehrern sagen und natürlich uns selber, ja, Professorinnen und Professoren, ich sage denen die ganze Zeit, denkt jetzt bitte, Journalisten, Medienschaffende, denkt darüber nach, was ist der Kern des Berufs, wo wollen wir die Hand drauf haben und wo seid ihr einverstanden damit, das an die Maschine zu geben? Denn das wird die Frage sein. Wir werden ja in Konkurrenz kommen. Ganz schlimm wird das in der Versicherungs- und Bankenbranche. Ich war bei Herrn Heil neulich da, und der hat so einen Think Tank und die machen alle möglichen Studien nach vorne, wie sich die Berufe verändern. Und mit am schlimmsten Grafiker, ganz schlimm, und Versicherungs- und Bankenbranche. Also durch die Bank, unsere gesamte Gesellschaft wird konfrontiert werden mit der Frage. Und ich meine das gar nicht dystopisch.
Was macht uns spezial? Außer Politiker, Frau Büchs, die scheinen nicht betroffen, denn der Bundestag expandiert die ganze Zeit.
Nein, das stimmt auch nicht. Da habe ich eine Anekdote, die muss ich noch schnell bringen. Es gibt die ersten kleinen Anfragen in Landtagen und im Bundestag, die von ChatGPT geschrieben wurden. Das heißt, wenn ich gehe auch zur Politik, die berate ich ja auch die ganze Zeit, und ich sage denen, ihr glaubt, ihr seid davon ausgenommen, aber sicher nicht. Denn auch eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und eure Tätigkeiten selbst werden teilweise von sowas wie ChatGPT übernommen werden können. Also das ist eine, man darf das wirklich nicht unterschätzen, im positiven, aber eben auch im herausfordernden Sinne, was das für eine Umwälzung wird. Und zwar nicht in 30 Jahren, sondern in 3 Jahren. Das ist jetzt hier. Die Post geht ab.
Meine Frage ist, gibt es so eine Ethik der Gesellschaft, so eine kollektive Ethik, wo Sie sagen, das ist im Interesse eines größeren Ganzen, ist diese künstliche Intelligenz, da wo sie uns überlegen ist, ist ihr die Tür zu öffnen, weil das Kollektivinteresse größer ist als die Entfaltungsmöglichkeiten des Menschen?
Es ist vollkommen in Ordnung, dass man viel auch an Entscheidungsfindung durchaus an Maschinen delegieren kann, aber man muss eben genau überlegen, wo wollen wir noch Kontrollmöglichkeiten haben. Das heißt, wir gehen schon immer sehr stark vom Individuum aus. Aber 2 Dinge dazu. Das eine ist, wenn man sich überlegt, wie wollen wir prinzipiell KI regulieren, muss man sich natürlich schon über bestimmte, auch kollektiv geteilte Wertvorstellungen.
Und sie muss reguliert werden, sagen Sie.
Gedenkt man, sie muss reguliert werden. Also wenn das selbst Elon Musk und Sam Altman sagen, ja. Aber sie muss definitiv reguliert werden. Weil über die aller schlimmsten haben wir ja schon gesprochen und bestimmte Regeln muss man einfach einziehen. Also dann muss man sich sozusagen verständigen über das, was ist so eine Art Minimalkonsens, beispielsweise den wir in Europa wollen. Ich würde ja auch sagen, die Demokratien sollten sich zusammenziehen. Wir haben jetzt noch nicht darüber geredet, dass man mit KI ganz schlimme Sachen machen kann. Ne? Man kann damit Desinformation in die Welt blasen. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Ja, also Fake News Maschine vom Allerfeinsten. Das ist eine Gefahr für unsere Wahlen zum Beispiel. Ne, stellen Sie sich mal vor, Sie haben alle den Papst in dieser weißen Daunenjacke gesehen. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, am Wahlvorabend sehen Sie, dass einer der Kanzlerkandidaten oder Kanzlerkandidatin irgendwie Sex mit Kindern hat. Ja, und da werden Videos in die Welt geblasen und so. Und das ist nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen. Und Sie alle kriegen die Propaganda mit, wenn Sie in sozialen Medien unterwegs sind im Moment, was da so rumpoppt. Und das ist ja exponentiell, das kann man sich ja kaum vorstellen. Also es gibt wirklich Dinge, die sind schwierig. Und deswegen würde ich immer sagen, die Demokratien, nicht nur Europa, USA, auch Indien und so weiter, also wird ja drüber gesprochen, wie man das zusammentackern kann, G7 und so weiter, sollten da über Minimalkonsens reden. Und da bin ich als Ethikerin echt bescheiden, ja, dass ich sage Minimalkonsens. Das ist das eine. Und jetzt noch das zweite, und da sind wir jetzt wieder in Deutschland. Wir haben auch über Dinge gesprochen wie KI, die man für das Gemeinwohl einsetzen könnte. Da gibt es sehr viel Forschung, die man machen könnte, gerade auch wieder, da ist das beste Beispiel, ist immer die Medizin. In der Hinsicht, wenn wir sozusagen die, was wir an Daten setzen, bearbeiten. Aber denken Sie an die Bildung, Bildungsforschung. Na, wie viel besser könnte man in den Schulen agieren, wenn man besser verstehen würde, wie bestimmte Lehre bei bestimmten Kindern aus bestimmten Gruppen und so weiter ankommt. Da gibt es tolle Algorithmen, die man dafür nutzen könnte. Und deswegen sagen wir, man muss beides machen. Man muss die individuellen Handlungs- und Entfaltungsmöglichkeiten erweitern. Und gleichzeitig schon auch ausloten, und da kommen wir sogar in ein Datenthema, wo kann man diese KI auch für sozusagen das Gemeinwohl nutzbar machen. Aber das ist keine irgendwie kollektivistische sozusagen Ethik. Wir haben irgendwie so eine Art unbewegten Beweger, ja, die Super-KI, die wir einsetzen, um damit irgendwelche gesellschaftlichen Ziele zu erreichen.
Vielen Dank, Alena Büchs, für diese spannende Debatte, in die sich ganz zum Schluss auch unsere Pioneers wirklich lebhaft und klug eingebracht haben. Wenn Sie auch Lust haben, mal dabei zu sein, mitzudiskutieren, zuzuhören, zu lernen, aber eben auch Ihren Standpunkt deutlich zu machen, dann schauen Sie doch einfach mal auf unseren Veranstaltungskalender auf thepioneer.de. Da finden Sie alles. Demnächst kommt Christian Lindner hier vorbei, dann noch der ARD-Intendant Tom Buro. Freue ich mich sehr, den ehemaligen Kollegen aus Washington hier auf dem Schiff begrüßen zu können. Und dann unsere Pioneer-Chefökonomen Lars Feld und Justus Haukapp, die sind auch bald dabei. Also, vielleicht lernen wir uns bei der Gelegenheit auch persönlich kennen. Ich würde mich freuen, Sie, ja genau Sie, an Bord zu begrüßen. Wir haben ja gerade schon die Warnung von Alena Büx vernommen im Zusammenhang mit KI und Fake News. Es dürfte in Zukunft schwieriger werden, wahre von unwahren Nachrichten, wahre von unwahren Filmen zu unterscheiden. Bilder, Videos, alles lässt sich heute täuschend echt verfälschen. Fake News sind vorgetäuschte Nachrichten oder, naja, nennen wir das Kind beim Namen, ganz einfach Lügen. Aber klug inszenierte Lügen. Wie zum Beispiel diese hier. Die Fox News-Meldung, wo berichtet wurde, dass die amerikanische Präsidentenwahl 2020 manipuliert sei, dass Wahlbetrug begangen wurde.
One poll watcher alleges that 40,000 late unsealed absentee ballots were counted orally and all of them went for Democrats. According to one affidavit, a poll worker saw people bringing handfuls of ballots to a Biden-Harris campaign van. Those ballots were then filled out at the van, placed in return envelopes. Eventually, Biden supporters formed a wall to block outsiders from seeing what they were doing.
Fox News-Moderator Tucker Carlson, mittlerweile gefeuert, berichtet hier nicht die Wahrheit. Sehr gefährlich, denn die Konsequenzen von Fake News sind weitreichend und sie bedrohen die moderne Demokratie. Fake News haben mehrere Gesichter, zum Beispiel dieses Deepfake-Video von Präsident Zelensky, wo er sich angeblich Putin unterwirft im März
2022.
Er riet seinen Bürgern, Zitat, die Waffen niederzulegen und zu ihren Familien zurückzukehren. Es sei nicht wert, in diesem Krieg zu sterben. Aber diese Botschaft kam nicht vom ukrainischen Präsidenten. Es war seine Stimme, es war sein Gesicht, aber er war es nicht. Das Video war von künstlicher Intelligenz gefälscht und ging damals viral. Also, wir hier bei The Pioneer sagen den Fake News den Kampf an. Aber wir wollen uns nicht empören, nicht nur empören, sondern wir wollen die gefälschte Nachricht tatsächlich enttarnen. Und ich möchte gerne, dass Sie das auch können. Wenn Sie Lehrer sind, wenn Sie Kommunikationsverantwortliche einer Firma, eines Verbandes, einer NGO sind oder auch ein neugieriger Bürger, dann will ich unsere Expertise gern mit Ihnen teilen. Und zwar am übernächsten Samstag, am 8. Juli, von 9 Uhr morgens bis 18 Uhr veranstalten wir einen eintägigen Fake News Workshop bei uns in Charlottenburg im Studio. Geleitet wird das Ganze von Jan Ludwig. Er ist der Profi-Fact-Checker und der Trainer auch für das Erkennen von Wahrheit oder Lüge bei der DPA, der Deutschen Presseagentur. Ich bin auch dabei und freue mich zu lernen, wie wir im Zeitalter von Fake News überleben und die Meinungsfreiheit eben nicht suspendieren. Auch nicht suspendieren lassen. Also bewerben Sie sich gern. Unser Stiftungsteam wird sich noch heute mit Ihnen in Verbindung setzen. Versprochen, alle Infos dazu gibt's auf der Homepage www.pioneer-foundation.de.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da wurden die amerikanischen Banken auf Herz und Nieren getestet. Die Ergebnisse, tja, die kennt unsere Frau an der Wall Street. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Hi, Gabor.
Spätestens seit dem Kollaps der Silicon Valley Bank fragen sich die Anleger, wie es denn sonst so um den Bankensektor steht. Anne, die Frage ist ja aufgerufen. War das nur eine kurze Unruhe oder kommt da noch mehr? Naja, das wurde jetzt getestet. Also, sag uns bitte, wie ist das Ergebnis ausgefallen?
Ja, der Stresstest der Notenbank fiel tatsächlich sehr gut aus. Die Großbanken der USA könnten Stand jetzt im Ernstfall eine Wirtschaftskrise gut meistern. Bei dem Test geht die Fed von einem Worst-Case-Szenario aus, also dass es einen richtigen Konjunktureinbruch gibt. In dem Fall zum Beispiel, dass die Arbeitslosigkeit von jetzt auf gleich um 6,5 Prozentpunkte hochschnellt oder dass Immobilienpreise um 40% fallen. Die 23 getesteten Banken konnten in so einem Fall eine Kapitalquote von 10,1% halten im Durchschnitt. Gefordert war eine Quote von mindestens 4,5%. Die Notenbank will mit diesem Härtetest ja sicherstellen, dass die Kreditvergabe an Unternehmen und Haushalte bei einem Finanzmarktkollaps nicht abrupt ins Stocken gerät, also dass Banken für Notlagen quasi gerüstet sind und nicht wieder mit Steuergeld gerettet werden müssen, wie zum Beispiel in der Finanzkrise, wo diese Stresstests übrigens ja eingeführt wurden. Also es geht im Prinzip darum, wie viel Kapitalreserve die Banken haben. Die US-Tochter der Deutschen Bank, die in der Vergangenheit mehrmals durchgefallen war, die schnitt diesmal mit einer echt guten Kapitalquote von 17,4% ab. Die schlechteste Quote gab es bei Citizens mit 6,4%. Charles Schwab kam mit 22,8% auf den höchsten Wert. Und die Anleger waren natürlich auch super happy mit den Ergebnissen. Für die Aktien der meisten großen Banken wie der Bank of America oder JP Morgan und auch Morgan Stanley ging es nachbörslich nach oben.
Und im Umfeld der großen Chip-Hersteller haben die Kurse gestern doch spürbar geschwächelt. Unter anderem natürlich beim Chip-Hersteller Nvidia. Woran, Anne, liegt das?
Also ausgelöst wurde das durch einen Bericht vom Wall Street Journal, wonach die Regierung offenbar darüber nachdenkt, weitere Exportbeschränkungen auf Chips nach China einzuführen. Und zwar soll es da wohl um Chips gehen, die vor allem im Bereich KI genutzt werden. Also Chips, die Nvidia herstellt zum Beispiel. Die Regierung hat ja schon Einschränkungen, was die Leistungen von Chips betrifft, die nach China exportiert werden. Unter dieser Beschränkung hatte Nvidia auch schon gelitten. Die Anleger haben jetzt also Angst, dass die neuen Regeln ebenfalls auf das Exportgeschäft von den großen Chip-Herstellern drücken könnten. Die US-Regierung hat aber mehr Sorge, dass China solche Hochleistungschips nutzen könnte, um die nationale Sicherheit der USA zu gefährden. Also für die Aktie von Nvidia gab es ein Minus von 1,8% und auch andere Chip-Hersteller wie AMD, Broadcom oder Qualcomm schlossen im Minus.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass wir immer nur aus den Medien erfahren, wie es um den Gesundheitszustand des Papstes in Rom steht.
Papst Franziskus musste sich heute in einer Klinik in Rom einer dringenden Operation unterziehen. Der 86-Jährige wurde unter Vollnarkose im Bauchbereich operiert. Wie der Vatikan am Abend mitteilte, verlief der dreistündige Eingriff ohne Komplikationen. Der Papst müsse aber mehrere Tage im Krankenhaus bleiben.
Alle Generalaudienzen hat Papst Franziskus für den Juli schon mal abgesagt, aber einen Besucher hat er dann doch noch empfangen. Filmproduzent Jaka Besilji aus Berlin. Er ist der Initiator von Cinema for Peace und für die Preisverleihung war er in Rom. Durfte in diesem Zusammenhang gestern Papst Franziskus in seiner Residenz im Vatikan für ganze 15 Minuten besuchen. Also rufen wir Jaka doch mal an und fragen, wie es dem Papst so geht. Schönen guten Morgen, Jaka.
Ja, guten Morgen, Gabor. Schön, dich zu hören.
Du bist in Rom und warst gerade beim Papst. Wie geht's dem Oberhaupt der katholischen Kirche? Wie ist er drauf?
Ja, sehr gebrechlich. Er kam jetzt vor kurzem aus dem Krankenhaus, musste alle offiziellen Termine absagen. Aber er hat eine unglaubliche Willenskraft und er fühlt sich sehr verpflichtet, seinen Aufgaben nachzukommen. Er hatte seine Privatresidenz empfangen und konnte kaum selbst gehen. Er hat uns am Ende gebeten, für ihn zu beten, was wir natürlich selbstverständlich tun werden, beziehungsweise gesagt haben, dass wir das tun würden. Also er ist in keiner guten Verfassung, er ist relativ gebrechlich, aber er ist geistig sehr motiviert, seinen Aufgaben nachzukommen und sich für den Frieden in der Welt einzusetzen.
Worüber habt ihr gesprochen? Du hast 15 Minuten Zeit gehabt, eine Privataudienz. Knappe Zeit, trotzdem, worüber habt ihr beide euch unterhalten?
Der besondere Hintergrund beim Papst ist, dass er hinter den Kulissen jeden Tag unaufhörlich an Friedenslösungen arbeitet, jeden Tag versucht, Opfern zu helfen. Er hat selber auch Krankenwagen gekauft bzw. hingeschickt. Er hat auch sehr viele humanitäre Korridore ausgehandelt, was in der Öffentlichkeit gar nicht so bekannt ist. Und der Krieg hat ihn so unglaublich schockiert, dass er am ersten Tag eilig zur russischen Botschaft gegangen ist um dort den Botschafter aufzufordern, einen Direktkontakt zu Wladimir Putin sofort herzustellen, um ihn aufzufordern, den Krieg sofort zu stoppen.
Aber ist er wirklich als Unterhändler in Sachen Frieden unterwegs oder sind das eher, die hilflosen Versuche eines katholischen Hirten, die Schafsherde, die natürlich in der Ukraine in Aufregung ist, weil der Wolf eingebrochen ist, zu beruhigen?
Also ich kann nur sagen, was die Ukrainer mir selbst sagen. Und gestern bei unserem Filmscreening in Rom war auch eine Frau dabei mit ihrem Kind, die sagte, dass der Papst mit seinen Verhandlungen auch ihr Leben gerettet hätte, mit einem humanitären Korridor aus Azovstal in Mariupol, wo sehr viele Menschen gerettet wurden. Und die Ukrainer sind dem Papst wahnsinnig dankbar. Also scheinbar sind das nicht nur seine Emissäre und theoretische Bemühungen und Briefe, sondern der Papst ist wirklich tatkräftig persönlich bei humanitären Hilfestellungen dabei. Und er telefoniert selbst. Er leistet selber humanitäre Hilfe, ohne das irgendwie an die große Glocke zu hängen.
Verstehe. Dann darfst du jetzt, Jaka, auf dem Rückweg von Rom nicht vergessen, dein Versprechen einzulösen und für den Mann 86 Jahre alt zu beten, richtig?
Ja, ich glaube, unabhängig davon, ob man jetzt nun Christ ist oder nicht, er ist einfach ein großes Vorbild für uns alle, mit seinen christlichen Werten, die auch tatsächlich lebt. Auch wenn zum Beispiel jemand, das habe ich dann miterlebt, jemand zum Beispiel zu seinen Füßen fällt, um die Füße zu küssen, ja, dann ist ihm das sehr unangenehm. Und er versucht, die Person dann wieder zu sich hochzuziehen. Oder als ich das Protokoll missachtet habe und statt Your Excellency ihn in meiner Emotion mit du angesprochen habe, waren das sehr recht. Also der Papst ist wirklich jemand, ein Vorbild für uns alle, unabhängig davon, ob wir nun in die Kirche gehen oder nicht.
Vielen Dank, Jaka, für deinen Live-Bericht aus dem Vatikan.
Ja, Gott segne dich, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass die Ausnahmegeigerin Anne-Sophie Mutter schon sehr früh wusste, was sie will.
Zum Beispiel erste Geige im Orchester spielen oder nur, wenn du Solo spielst?
Nur Solo.
Ja. Und wenn das nicht klappt, was machst du dann?
Das klappt, das ist ganz klar. Wenn es nicht klappt, weiß nicht. Aber warum soll es nicht klappen?
Mit dem Solo hat es dann ja auch geklappt und das schon im sehr jungen Alter. Heute wird eine der berühmtesten Geigenvirtuosinnen dieser Welt, Anne-Sophie Mutter, 60 Jahre alt. Zu diesem Anlass hat die ARD eine Dokumentation über ihr Leben in dieser Woche veröffentlicht. Und im Gegensatz zu vielen ihrer Kollegen und Kolleginnen begann ihre Karriere als Geigerin schon sehr, sehr früh. Dabei hatten ihre Eltern eigentlich einen anderen Plan für ihr Kind.
Ich habe erst mit Klavier angefangen, weil meine Eltern wollten nicht, dass ich Geige spiele, weil es ein Kind in der Nachbarschaft gab, das Geige gespielt hat. Und das klang wohl so schlimm, dass meine Eltern beschlossen, nein, das wollen sie sich nicht antun. Und wir haben eigentlich alle mit Klavier begonnen. Ich habe ja zwei ältere Brüder. Und ich konnte aber Gott sei Dank meine Lehrerin davon überzeugen, dass ich Geige spielen will.
Mit nur 13 Jahren spielte sie auf der Bühne der Berliner Philharmonie dem großen Dirigenten Herbert von Karajan vor. Und der erkannte ihr Ausnahmetalent. Nur wenige Monate später traten die beiden dann gemeinsam bei den Salzburger Festspielen auf. Wunderkind, Jahrhunderttalent, so wurde die junge Geigerin genannt.
Anne-Sophie Mutter ist 15. Sie könnte auf den Ruhm noch warten. Aber kann das auch der Ruhm?
Nein, der Ruhm konnte nicht warten und die Welt auch nicht. Sie bespielt die großen Konzertbühnen dieser Welt. In London, in New York, in Deutschland, in Wien, in Budapest, überall. Sie stand unter anderem zusammen mit Daniel Barenboim auf der Bühne und John Williams komponierte für sie. Wenn sie auf der Bühne steht, dann lebt sie ihre Musik. Es ist jedes Mal ein intimer Moment, sagt sie.
Musiker sind dann am privatesten, wenn sie auf der Bühne sind.
Anne-Sophie Mutter gewann etliche Preise und dennoch hat sie die Bodenhaftung nicht verloren. Zu Beginn ihrer Karriere sagte sie einmal:
Und welche Wünsche hat die kleine Geigerin?
Dass ich immer eine gute Geige habe und ein ferngesteuertes Auto und eine Afrika-Reise.
Das ferngesteuerte Auto bekam sie dann von ihren Kindern zum 50. Geburtstag. Und die Reise nach Afrika, die schenkt sie sich nun selbst zu ihrem heutigen Geburtstag. Somit sind dann all ihre Wünsche in Erfüllung gegangen. Musik Ich wünsche Anne-Sophie Mutter und Ihnen auch einen harmonischen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. Und morgen hören Sie an dieser Stelle meine Kollegin Chelsea Speaker hier aus diesem Studio. Freuen Sie sich auf sie.